Wir sprechen heute mit der Gründerin Cornelia Eigenberger von Power Kids, einer Fashion-Brand für Kinder, die das Thema Chancengleichheit und Inklusion adressieren soll. Mit ihr spreche ich heute über ihre vergangenen 4 Jahre seit der Gründung und was sie heute Gründerinnen und Gründern mitgeben würde, die noch vorhaben zu starten. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade euren allerliebsten Lieblingspodcast, den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast die wunderbare Cornelia Eigenberger. Conny, schön, dass du da bist.
Ja, danke Thomas für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr, sehr gern. Ich habe gerade noch in der Vorbesprechung mit der Conny nochmal herausfinden müssen, woher wir uns eigentlich kennen. Und wir sind draufgekommen, das war über einen Wirtschaftskammer-Workshop, wo ich ein Webinar halten durfte, auch so über Conversion Rate Optimierungen und auch über die Förderungsmöglichkeiten gesprochen habe, woraufhin mich die Conny angeschrieben hat, die damals 2020 gegründet hat mit einem WooCommerce-Shop und gefragt hat, hey Thomas, was mache ich eigentlich falsch, dass Leute bei mir gerade nichts kaufen? Und ich glaube, ich sehr ehrlich geantwortet habe und dir gesagt habe, was wir alles besser machen könnten. Heute schauen die Dinge ganz anders aus. Du hast ganz viel konstruktives Feedback angenommen. Dein Shop schaut jetzt ganz anders aus. Du hast auch ein anderes System unter anderem. Aber bevor ich da weiter darüber philosophiere, würde ich sagen, mal an dich, liebe Conny, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Wie bist du hergekommen? Wie bist du zu dem geworden, was du bist und was machst du jetzt?
Ja, danke für die Einführung. Ja, mein Name ist Cornelia Eigenberger, kurz Conny, und ich habe 2020 das Label Power Kids gegründet. Es schreibt sich Paula Anton Udo Anton Kids.com, powerkids.com. Und jetzt sind wir seit circa 3 Jahren am Markt und wie du schon gesagt hast, habe ich mit einem WooCommerce-Shop damals begonnen und bin mittlerweile bei Shopify gelandet und dort auch sehr happy. Vielleicht noch kurz, was Power Kids eigentlich macht. Wir stellen Unisex-Kinderkleidung her, die Klischees öffnen soll. Also Power Kids ist ein inklusives Kindermodelabel, und hat zum Ziel, eben diese rosa, hellblaue Welt, die es in der Kinderbekleidung so gibt, aufzubrechen. Die Motivation zur Gründung damals kam ganz einfach aus meiner eigenen Elternschaft. Ich habe Kinder bekommen und habe dann mir Gedanken gemacht, wie möchte ich meine Kinder erziehen, beziehungsweise mit meinem Partner, wie wollen wir unsere Kinder erziehen. Und Gleichberechtigung und Chancengleichheit war uns immer schon sehr wichtig. Und im Bereich der Kinderkleidung, wie ich dann in die Shops gegangen bin, bin ich eben draufgekommen, wie arg klischeegeprägt diese Welt ist. In den Jungsabteilungen gibt es die coolen blauen Klamotten mit den Abenteuermotiven drauf und in den Mädchenabteilungen gibt es die lila, rosa, weiß Shirts mit den süßen Motiven. Genau, und dann habe ich angefangen zu suchen, was gibt es denn noch anderes? Habe wenig gefunden und habe dann lange mit dem Gedanken gespielt, aber irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen zu gründen und habe mir gedacht, so gut, ich versuche das jetzt und versuche da eine Alternative auf den Markt zu bringen.
Mega cool. Und das, was du gerade sagst mit blau und rosa, das wird mir jetzt in dem Satz extrem bewusst, weil ich immer auf Instagram diese Baby-Reveal-Videos bekomme, warum auch immer. Ich habe keine Kinder und wir sind auch nicht schwanger oder so. Aber da kommt auch mal entweder blau oder rosa. Also dieses Klischee gibt es wahrscheinlich schon über Jahre hinweg und du hast da eine sehr persönliche Motivation noch gesehen, dass dieses Klischee ein bisschen zu brechen. Finde ich mega cool. Da auch so Chancengleichheit mit einzurühren sozusagen. Du hast eine Idee gehabt, hast dann gesagt, okay, jetzt oder nie. Wie waren so deine ersten Schritte, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da mal tätig zu werden. Ich nehme an, da waren die Kinder auch schon auf der Welt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Thema, das du dazu beleuchten könntest, wenn du so zurückdenkst. Mit Familie, unter Anführungszeichen, erst gründen, ist ja für viele so ein, ich muss das vor meinen Kindern machen, so mehr oder weniger. Vielleicht da ein paar Gedanken von dir dazu, wie da so deine Gründungsjahre waren, deine ersten.
Ja, also ich habe, wie gesagt, schon länger den Gedanken im Kopf gehabt. Also ich habe dann nach dem zweiten Kind gegründet. Ja. Ich habe 2 Kinder, die sind jetzt 7 und 5. Und Der Gedanke ist schon mit dem ersten Kind entstanden und habe mich dann aber erst nach dem zweiten Kind aus dem Angestelltenverhältnis, quasi aus der Sicherheit rausgetraut und habe dann halt begonnen, im Vorfeld langsam mal mit Leuten drüber zu reden und mal Feedback einzuholen. Und ich muss sagen, rückblickend war das auch eine sehr lange Zeit, wo ich eigentlich den Gedanken für mich behalten habe und noch nicht so rausgegangen bin damit. Und das ist auch was ich rückblickend ändern würde. Also gleich mal anfangen, mit den Leuten über die Idee zu reden, Feedback einzuholen und in den Austausch zu kommen. Das ist in der Gründungsphase sehr wichtig. Ja. Und ja, ich habe mich dann halt nach der zweiten Karenz, habe ich mich reingestürzt. Es war dann damals auch Corona dazwischen, wo ich dann auch sehr happy war, dass ich in das AMS Unternehmensgründungsprogramm gekommen bin. Das hat das Ganze dann ein bisschen abgefedert und ich hatte dann Zeit zum Entwickeln von der ersten Idee. Und im Zuge dieses Programms habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen ich dann den ersten WooCommerce-Shop gebaut habe. Ja.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage oder Zwischenerklärung für die vielleicht zuhören oder aus Deutschland sind. Bei uns in Österreich gibt es das UGB und ein Unternehmensgründungsprogramm und das musste mir auch erst erzählt werden, weil das wusste ich nicht. Ganz lange Zeit lang. Ich war selber drinnen, aber ich glaube vor 5 Jahren wusste ich das nicht und ich bin zufällig über meinen Grafiker, liebe Grüße an den Georg, der alles macht, was mit unserer Grafik zu tun hat. Der hat mir damals gesagt, hey, ich hätte mich das auch nicht getraut, einfach ins kalte Wasser zu springen. Aber im Zuge des UGBs bekommt man eine gewisse Zeit Arbeitslosengeld und darf an seinem ersten Unternehmen arbeiten, sofern man, glaube ich, noch nicht selbstständig war. Das kann, glaube ich, bis zu einem Maximalradius auf 6 Monate oder sowas ausgespannt werden. Man bekommt dann noch 2 Monate Förderung, glaube ich, in den ersten 2 Monaten. Und ich muss sagen, das hat auch mein Unternehmen damals total beflügelt, weil du dir ganz viel Zeit für dich nehmen kannst auch. Weil du hast jetzt nicht diesen Leistungsdruck, angestellt zu sein und nebenbei an deiner Idee zu arbeiten, sondern du wirst wirklich freigespielt für deine Idee. Und dieser Kreativitätsraum, der da geschaffen wird, oder dieser Analysephasenraum, Feedback einholen, was wollen meine Kunden und dergleichen, kann man in der Zeit extrem gut nutzen, ohne sich jetzt finanziell komplett zu ruinieren. Das ist vielleicht nämlich auch so ein kleiner Punkt, den viele dann im Kopf haben, wenn ich arbeitslos bin, habe ich kein Geld. In dem Fall arbeitslose Sozialsystem in Österreich hat da schon ein bisschen seine guten Federn getragen. Ja. Du bist dann quer eingestiegen in den WooCommerce-Bereich. Wie war es für dich so als Laie, mehr oder weniger, in diesen Bereich da quer rein zu grätschen? Was ist da so alles auf dich zukommen?
Ja, also erst zu Beginn stand mal natürlich die Auswahl des Shop-Systems im Raum und es ist damals auf WooCommerce gefallen, weil es die billigere Variante war. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Shop-System mehr auseinanderzusetzen. Ja. Wie war es rückblickend? Es ist sehr spannend, es ist nach wie vor sehr spannend, es war spannend und bleibt spannend. Ich komme aus der Kommunikationswissenschaft, ursprünglich habe ich das studiert und hatte im Marketingbereich und so ja Erfahrungen, die ich jetzt im Online-Marketing und im Digital-Marketing mehr und mehr ausbauen konnte, auch mit dem Label. Hat sich so ein bisschen als meine Spielwiese entwickelt. Und es war natürlich auf der anderen Seite auch sehr ernüchternd, ja, weil ich habe noch nie einen Shop gebaut, beziehungsweise hatte überhaupt keine Erfahrung mit E-Commerce und habe mir das halt vorgestellt, so wie das viele machen. Ja, da bauen wir halt einen Shop und dann wird das schon laufen.
Dann verkaufen wir.
Also ja, das Shop-Bauen ist leicht. Ja. Ja. Einen Shop gut zu bauen ist schon ein bisschen schwerer. Das habe ich dann auch gelernt im Laufe der Zeit. Und damit zu verkaufen, ist richtig schwer. Ja. Und es ist nach wie vor ein spannender Prozess. Mhm. Man lernt sehr viel, man kann sehr viel ausprobieren. Und es ist ja so in Richtung Growth Hacking. Man probiert das aus für 2-3 Monate, schaut, ob das einschlägt bei sich. Versucht dort und da kleine Stellschrauben zu drehen und es einfach besser zu machen. Und so funktioniert eigentlich bei mir die ganze Reise. Ja. Mhm. Sehr froh bin ich jetzt über das neue Jobsystem, muss ich sagen, weil ich hatte damals schon, also bevor wir uns da in diesem Wirtschaftskammer-Workshop kennengelernt haben, hatte ich schon das Gefühl, irgendwas passt nicht ja, mit dem Job. Ich kann es aber nicht bezeichnen, weil ich ja, ich hatte kein Raster, mit dem ich da drüber gehen konnte. Und das hat mir dann diese Analyse auch von dir sehr geholfen. Und das war auch ein Aha-Erlebnis, ja. Also wie, welche kleinen Stellschrauben und welche kleinen Veränderungen es, also nach außen hin kleine Veränderungen, nach hinten hin im Backend waren es dann damals zu große Veränderungen, als dass ich das ausgezahlt hätte, mit WooCommerce das weiterzumachen. Aber ja, das war ein großes Learning. Und nach dem E-Commerce-Führerschein, den ich dann ja dankenswerterweise auch machen konnte, habe ich dann mein Shopify-System selber aufgebaut und bin damit jetzt sehr happy, weil es einfach viel professioneller und ganz anders ausschaut. Der Checkout ist, das passt einfach, das sitzt einfach, ja.
Mega gut, wunderschöne Werbung, muss ich auch kurz dazu sagen, auch wenn sie nicht beabsichtigt war, aber die Kanäle ist ja wirklich eine unserer damals, einer der ersten Absolventinnen, glaube ich, gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Abschluss war, aber es ist schon einige Zeit wieder her. Ja. Aber man muss sich vorstellen, nach unserer Beratung, das ist so ein Analysebericht, man bekommt einen Maßnahmenplan, man sieht, was man ändern sollte. Und wenn dir dann das Gesicht einschläft, wenn man sich vorstellt, wie lange das brauchen würde, dass man das umsetzt, dann liegt meistens die Antwort im Systemwechsel, weil man dann wahrscheinlich nicht das System für sich ausgewählt hat, wo man flexibel und schnell auf Veränderungen reagieren kann. Und das ist Grundvoraussetzung im E-Commerce, weil du hast gerade eh schon in der Einleitung kurz gesagt, es ist so ein bisschen Growth Hacking. Es ist ein Ausprobieren, was funktioniert. Und wenn ich aber für das Ausprobieren so viel Zeit und Geld investieren muss, dass egal wie viel Umsatz da reinkommt, ich mir das nicht leisten kann, dann muss man irgendwo eine größere Stellschraube vielleicht mal ersetzen. Und das war bei dir in dem Fall das Shop-System. WooCommerce, ja, hat den Umhang natürlich kostenlos zu sein, bis zu dem Punkt, wenn du flexible Anpassungen brauchst und das nicht mehr selber programmieren kannst, und dann steckst du wieder das Geld rein. Weil dann sind es einfach variable Kosten, die auftauchen. Bei dir jetzt, Shopify hast zwar höheren Fixkostensatz sozusagen, also mit dem Abonnement beispielsweise, bist aber in der Flexibilität größer. Das heißt, du hast weniger variable Kosten, was in dem Fall für dich eine optimale Lösung war. Genau, und Führerschein, um da auch noch kurz auszuholen, lernt man die verschiedensten Shop-Systeme und einfach so ein bisschen transparenter über den Markt zu blicken, was gibt es eigentlich für Systeme, was sind die für Vor- und für Nachteile, um dann entsprechend besser zu bewerten können. Und ich glaube, du bist ein super Alumni dafür. Du bist da quer reingestiegen in die Branche. Das ist auch oft der Prozess. Man geht da rein mit einer totalen Motivation, denkt sich, ich reiß die Welt nieder, ich baue jetzt Shop, ich habe coole Produkte, alle brauchen meine Produkte. Und dann hängt's. Und dann ist diese Euphorie kurz gebremst. Und spätestens dann ist der richtige Zeitpunkt, sich Know-how einzuholen. Also ich glaube, es war auch ein sehr gesunder Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben und du halt auch extrem aufnahmefähig genau für solche Momente waren. Gehen wir dann so ein paar Schritte weiter nach deiner Gründung. Jetzt bist du im E-Commerce, jetzt ist das Shop-System gewechselt. Was waren für dich so die größten Aha-Momente im Zuge deiner E-Commerce-Karriere? War es das Shop-System? War es eine gewisse Marketing-Kampagne? War es ein gewisses Produkt, das, wo du gesagt hast, da habe ich mein biggest Aha sozusagen gehabt? Was war es so bei dir?
Also allgemein bezogen, jetzt noch ein bisschen außerhalb vom E-Commerce, sondern im Bezug noch auf die Gründung. Mein größtes Aha-Erlebnis, was ich mir gewünscht hätte, also jetzt rückblickend vorher schon gehabt zu haben, ist, wie strukturiert eigentlich Innovationsprozesse grundsätzlich aufgebaut sind oder sein können. Bei mir war es das nicht so, weil ich das nie gelernt hatte. Und da wünsche ich mir, dass ich das vorher gewusst hätte, weil man da mit einem ganz anderen Modus mit einer ganz anderen Struktur, das einfach abarbeiten kann. Ja, bei mir war es so, ich stürze mich da jetzt rein, ich habe was im Kopf und ich mache das für mich. Aber in Wirklichkeit ist es ein Entwicklungsprozess quasi für mich gewesen und hat viele Punkte, die vom Umfeld beziehungsweise eben auch von den Kunden, Kundinnen kommen, außen vor gelassen. Und im E-Commerce war es natürlich, also das größte Aha-Erlebnis war, wie schwer es ist, damit wirklich zu verkaufen mit einem Shop und auch wie sehr wie wichtig so kleine Stellschrauben sind, vertrauensfördernde Maßnahmen wie diese Ankündigungsleiste oder wie Bewertungen und solche Dinge, um einfach einen Shop professioneller wirken zu lassen. Es sind oft die kleinen Dinge, die man übersieht oder die man von anderen Shops, die man so nutzt, kennt, aber nur die nicht so bewusst präsent sind, die man nicht so bewusst wahrnimmt und die aber dann im Endeffekt eine große Wirkung haben können.
Ja, ich glaube, man verfällt auch ganz schnell einfach in eine gewisse Betriebsblindheit im eigenen Shop. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ganz woanders kaufst, also gerade vor mir ein Pokémon-Glas oder du dir in irgendeinem Pokémon-Online-Shop ein Gläser oder Karten kaufen magst, achtest du wahrscheinlich intuitiv gleich auf das, was ich dir eigentlich geraten hätte. Und wenn du in deinem eigenen Shop bist und dir den anschaust, denkst du dir so, ja, eher verständlich, warum kauft keiner, so mehr oder weniger. Und das ist halt sehr, sehr bitter, sich das auch einzugestehen. Ich hatte ja damals selber einen Job, wenn du dich selbst analysierst, niemand gibt seinem Kind immer einen Fünfer, mehr oder weniger auf die Schularbeit. Irgendwann wird es durchkommen. Und ja, genau, da findet man sehr häufig einfach die Problemquelle, aber auch den Appell, mehr oder weniger sich regelmäßig externes Feedback einzuholen, ob das jetzt von Kunden ist, ob das jetzt von Beratern oder Beraterinnen ist, überhaupt kein Thema. Aber du hast zuerst gesagt, allgemein zur Gründung, wie strukturiert man einen Innovationsprozess aufbauen kann. Das heißt, du weißt jetzt, wie du ihn besser aufbaust. Nehme ich mal daraus sozusagen. Was hat sich da deiner Meinung nach so ein bisschen verändert? Also wie gehst du jetzt an einen Innovationsprozess heran?
Natürlich geht es darum, also Feedback einzuholen und das eben mit einem Fragebogen aufzubereiten und wirklich in die Zahlen reinzuschauen, aber eben auch qualitatives Feedback einzuholen mit strukturierten Interviewleitfäden zum Beispiel. Mhm. Ja. Und es gibt ganz viele verschiedene Methoden, die natürlich halt auch alle Geld kosten.
Ja. Aber oder Zeit, auf jeden Fall.
Ja, wenn man in Diskussionsrunden dann auch rausfinden kann, was der User oder die Userin, Kundin gerne hätte und haben möchte. Und so würde ich das auch aufbauen. Und natürlich, jetzt, wo man schon ein paar Kanäle aufgebaut hat, kann man auch die eigene Followerinnenschaft quasi dafür nutzen. Ja. Und was auch wichtig ist, ist ein gewisser offener Blick, mit einem offenen Blick reinzugehen. Weil ich glaube, das ist auch ein typisches eine typische Gründerinnen-Herausforderung. Man verliebt sich in das eigene Produkt und natürlich in die eigene Mission und hat dann aber ein bisschen so Scheuklappen auf, wo man halt die anderen Möglichkeiten, wo man vielleicht die Mission damit genau ebenso verfolgen könnte, mit einem anderen Ansatz, ja, vielleicht mit einem ganz anderen Produkt oder mit einem zusätzlichen Input oder so, auch angehen könnte. Ja. Und wenn man diesen Innovationsprozess eben systematisch aufsetzt, dann ist dieser offene Blick da inhärent.
Ja.
Da verfällt man nicht so leicht in dieses Scheuklappenprozedere, vor allem wenn es angeleitet ist. Ja. Also wie du vorher auch gesagt hast, es ist so wichtig, sich Feedback und reinzuholen, auszutauschen mit anderen, mit Professionisten und Professionistinnen. Man kann nicht alles können am Anfang. Und man muss sich einfach die Expertise reinholen und auch offen sein dafür.
Ich finde es auch wichtig, das als zirkulären Prozess zu sehen, also dieses sich systematisch Feedback einzuholen über Fragebogen, über qualitative Feedback-Runden und dann wieder zu entwickeln und dann wieder zu analysieren. Also dass das eigentlich sich ständig in Kreis dreht. Zu Beginn sehr, sehr wichtig natürlich in der Produktentwicklung. Irgendwann muss halt auch mal ein Produkt auch raus. Aber dass man dann, ich kenne es jetzt vom Führerschein nach 2 Jahren, immer wieder, wenn jemand abgeschlossen hat, qualitative Feedbacks einholt. Wir haben jetzt immer nach 2 Kapiteln schriftliche Check-ins, wie es die letzten 2 Kapitel gefunden, was hast du gelernt, was hättest du dir gewünscht, noch dazu zu lernen im Zuge des Kapitels, weil dann weiß ich, was für Inhalte wir für dieses Kapitel nachproduzieren müssen. Extrem wichtiger Prozess. Gibt dir niemand mit in der Schule, dass du das so machen sollst. Lernst du auf die harte Tour. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, offener Blick, weil du bist so vorgestreamt irgendwie in dem, was richtig und was falsch ist für dein Business. Und wie du gesagt hast, du hast Scheuklappen auf, hörst drei Produkte, die deine Kunden wollen und denkst dir so, nein, ich will Hauben. So mehr oder weniger. Weil Hauben sind leichter zu produzieren. Mhm. Aber sehr, sehr spannender Input so von deiner Seite aus.
Mir ist das auch so, ja. Also es ist nicht abgeschlossen, der Entwicklungsprozess. Ja. Es ist jetzt die Produktrunde 2.0 und es wird eine 3.0 kommen. Es steht schon viel auf der Liste, wie man jetzt die mitwachsenden Powerkids-Hosen noch verbessern könnte zum Beispiel. Und das kommt dann in die nächste Produktrunde mit rein. Und da ist es wirklich eben auch wichtig, sich permanent Feedback reinzuholen, ja? Und das dann auch einzuarbeiten.
Jetzt grätsche ich da gleich in die Hose rein, weil auf die werde ich auch gleich noch ein, zwei Fragen anschließen. Du verkaufst ja Kindermode und unter anderem auch so eine Hose, die mitwächst. Viele von euch kennen oder viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen vielleicht die österreichische Brand Wombikes, die so Fahrräder hat, die hat auch das Prinzip des mitwachsenden Objektes sozusagen. Du hast eine Hose gebaut, unter Anführungszeichen, die mitwächst über die Jahre. Ich habe dann gedanklich kurz versucht, mich in meine Hose, wie ich 8 war, zurückzuversetzen, die meistens komplett voll mit Gatschflecken war von Fußballspielen oder sowas. Deswegen wäre ich mir gar nicht sicher, ob meine Hose so lange überlebt hätte. Magst du vielleicht da so ein bisschen deine Gedanken dazu teilen? Wie ist diese Hose entstanden? Was hat das so mit deinem Sortiment auch gemacht oder mit der Marktstellung, wie du jetzt am Markt zu sehen bist?
Ja, also die Hose kommt daher, Kinder wachsen eben sehr schnell und PowerKids hat einen nachhaltigen Ansatz und ein nachhaltiges Designelement ist eben, dass man die Kleidung so lange nutzen kann wie möglich. Und da auch ein Shoutout an die Designerin Nadine Schratzberger, die auch ein eigenes Modelabel hat mit Montreat und die eben auch für mich diese Hose designt hat. Die Hose wächst am Bund mit, das heißt, man kann sie über einen Knopflochgummi einstellen und in der Länge. Wir haben ein Fixierband und man kann sie hochstülpen und dann quasi auf drei verschiedene Längen fixieren. Das heißt, sie wächst im Wesentlichen über drei Größen mit. Sie hat ein bisschen ein eleganteres Outfit, also natürlich kann man sie auch zum Fußballspielen nehmen, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch Hosen hast, die im Alltag in der Schule oder so funktionieren sollen oder mal ein bisschen zu einem Familienevent, dann ist das eine gute Hose, weil sie sowohl im Alltag als auch für elegantere Anlässe gut funktioniert. Mhm. Und so eine Hose kaufst du dir halt dann einmal und kannst sie dann aber für drei verschiedene Kindergrößen dann eben nutzen. Ja? Also sie hält länger. Natürlich haben wir auch einen Anspruch ans Material. Und wie ich schon vorher gesagt habe, die nächste Generation wird dann auch noch mit gewissen Verstärkungen versehen sein. Das ist so der Hose, der Ansatz von der Power Grow Hose, da nicht nur nachhaltige Stoffe zu verwenden, sondern eben auch so lang wie möglich nutzbar zu sein.
Was kostet so eine Hose? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Kinderwand kostet, kommt mir gerade.
Ja, das kommt halt darauf an. Also die Hose kostet 89 Euro jetzt bei uns im Shop.
Okay.
Kommt darauf an, mit welchen Labels du sie quasi vergleichst. Also natürlich ist sie nicht mit einem Fast-Fashion-Label vergleichbar, weil sie fair produziert ist. Die Stoffe sind aus nachhaltiger Qualität. Es ist eine Mischung aus Baumwolle und Tencel von der österreichischen Firma Lenzing und wird in Griechenland produziert bei einem sozioökonomischen Nähstudio. Das bedeutet, dort werden Menschen unterstützt, die flüchten haben müssen. Und das ist natürlich preislich nicht mit einem in Indien produzierten Kleidungsstück dann vergleichbar. Ja. Aber bei der Nachhaltigkeit geht es natürlich immer um eine Investition in die Zukunft, dass sie lange hält und dass rundherum quasi sozial nachhaltig ist und ökologisch.
Ja, ich finde auch, wenn ich jetzt allein über 3 Jahre eine Hose tragen kann, ist jetzt bei mir schon fast nicht einmal mehr möglich, spart man sich ja trotzdem Geld. Also ich finde schon, dass das mit Fast Fashion entsprechend mitkommen kann, weil du musst dafür nicht 3-4 Mal eine 19 Euro oder 29 Euro Hose kaufen, die dann weghauen, wo du nicht wirklich wusstest, was du da angehabt hast und Ich kenne es von mir, ich verliebe mich immer in meine Hosen, dann sind es wenig. Also da sehe ich einen sehr großen Nutzen bei dir, weil ich kenne es jetzt auch von meinen Neffen, die tragen am liebsten die eine Hose und da gibt es keine andere und sie verstehen nicht, warum sie eine andere Hose anziehen müssen, irgendwann einmal, wenn es farblich oder, keine Ahnung, Gatschflecken drauf oder sowas. Deswegen finde ich den nachhaltigen Ansatz in der Mode, kannte ich bis dato ehrlich gesagt auch noch nicht so, finde ich mega cool, mega spannend. Wird sowas im Erwachsenenbereich auch geben? Also ich stelle mir jetzt vor, wir haben alle nicht immer dasselbe Körpergewicht, vielleicht auch die Hose, die mitwächst um den Bauchumfang herum, oder siehst du das eher nur bei den Kindern, weil da so das Thema Wachstum ein viel größeres ist?
Ja, das ist lustig. Du bist nicht der Erste, der das sagt, ja, dass die Hose auch für Erwachsene, das sollte auch für Erwachsene geben. Auch weil die meisten den Stoff cool finden. Aber es gibt schon größeninklusive Mode, auch im Erwachsenenbereich. Ja. Da gibt es verschiedene Ansätze, wo wir auch versuchen, dass wir uns halt was abschauen dann, ja. Genau.
Okay, sehr cool. Na gut, ich halte die Augen und die Ohren offen, ob ich größenverstellbare Hosen auch noch finde, weil ich finde auch generell so dieses Hosenproduktion mit 34, 30, also breiter Größe auswendig zu können und das bei verschiedenen Labels, hat man überall andere Größen, habe ich noch nie verstanden. Aber naja, gut, kommen wir zurück zum Thema E-Commerce-Systeme. Du hast jetzt noch kurz deinen Shopwechsel angesprochen. Mag ich vielleicht auch noch einmal kurz einhaken. Was waren so die entscheidendsten Kriterien, wo du gesagt hast, okay, jetzt mag ich wirklich mein System wechseln. Jetzt ist das Fass am Überlaufen gewesen. War es die Zeit und die Veränderungen gebraucht haben? War es schlussendlich das Kostenthema? War es das Tempo, in dem du wachsen wolltest, aber das System nicht, mehr oder weniger? Und was kann das neue System jetzt für dich besser?
Ja, ausschlaggebend quasi für den Gedanken, dass ich mich umschaue nach einem anderen System, war, dass es sehr wartungsintensiv war. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich musste ständig irgendwelche Plugins aktualisieren und dann hat es mir dort wieder was zusammengehauen und habe ich wieder von vorne verschiedene Rechnungsdaten und so weiter eingeben müssen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch Userinnenfehler, aber jedenfalls habe ich da viel Zeit investiert und habe mir gedacht, so kann das nicht weitergehen. Mhm. Und das war so der Ausschlag, warum ich mich umgeschaut habe. Ja. Und außerdem hatte ich das Gefühl, also Verkäufe sind mau und irgendwas stimmt nicht, ja, irgendwas passt nicht. Und auf Basis von den beiden Faktoren, Wartungsintensität und eben das Bauchgefühl, kam dann diese Analyse. Und dann konnte ich auch benennen, also das Bauchgefühl auch mehr, besser benennen. Ja. Und das hat dann den Ausschlag gegeben. Ich hätte sonst mit WooCommerce einfach investieren müssen in jemanden, der das programmieren kann, weil das kann ich selber nicht. Ich hätte da sowieso Geld in die Hand nehmen müssen. Ja. Und dann haben wir gedacht, dann nehme ich doch gleich ein Shopsystem, wo ich mich um den Checkout nicht noch extra selber kümmern muss, sondern wo das halt einfach sitzt und wo ich dann meiner Kreativität an anderen Stellen freien Lauf lassen kann, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch da Beschränkungen, ja. Aber ja, und im Großen und Ganzen, also bin ich sehr happy damit. Es schaut super professionell aus. Es ist einfach zu bedienen. Die Wartung ist minimal. Das Einzige, was ein bisschen besser sein könnte, ist der Blogbereich. Ja, aber gut, da kommt man auch damit zu Rande. Ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, man kann nie alles haben. Das ist meistens so. Das könnte dann wieder WordPress besser, aber ich sage auch meistens immer in diversen Diskussionen, es gibt nie das System, das zu 100% passen wird und das wird auch so bleiben und man sollte aber den besseren Fit für sich wählen, wenn man jetzt merkt, okay, bei WooCommerce komme ich mit 60% meiner Anforderungen zurecht, bei Shopify zum Beispiel mit 90%, dann werde ich vielleicht eher in Richtung Shopify tendieren. Es wird Leute geben, die lieber mit WooCommerce arbeiten, die können sich vielleicht auch programmiertechnisch schon viel intensiver aus und sehen da ihre Vorteile viel eher. Das heißt, jeder Use Case findet auch sein Shop-System und umgekehrt. Gut, jetzt sind wir im vierten Jahr deiner Selbstständigkeit. Das UGB ist vorbei, du hast dein erstes Jahr hinter dir, du hast das zweite Jahr hinter dir, du hast einen Lockdown hinter dir. Wenn man sich jetzt die Marktzahlen von 2023 anschaut, sieht man aber, dass der E-Commerce das erste Jahr mal ein bisschen stagniert. Ich stelle dazu auch in die Shownotes eine kleine Studie. Und dass es aber trotzdem mehr Käufer gibt, aber bei niedrigeren Warenkörben sozusagen. Wenn jetzt jemand, eine kleine Conny, auf dich zukommt und sagt, sie mag auch ein Modelabel gründen oder generell einen Online-Shop starten, was würdest du dieser Person mitgeben wollen als kleiner Hint oder als kleine Motivation oder vielleicht auch als Bewusstseinsschaffung, wie die Branche aktuell funktioniert, vielleicht mit kleinem Sternchen. Ich habe aktuell auch sehr viel mit Modelabels zu tun, die sehr darunter leiden, dass die Branche nicht mehr so einfach ist wie 2017, wo man Shop ausgegraben hat, Gold eingesammelt hat und dann mehr oder weniger das Geld zur Bank gebracht hat. Was würdest du Personen mitgeben wollen, die jetzt 2024 einen Online-Shop starten?
Ja, also wichtig ist es, geduldig zu bleiben. Und eine gewisse Resilienz ist natürlich auch erforderlich. Es ist auf jeden Fall ein spannender Weg. Also ich würde niemanden davon abhalten wollen, es nicht zu tun. Man lernt ja viel, aber es ist natürlich schwierig, wirklich ins Verkaufen zu kommen. Ja? Wichtig ist immer, in den Austausch mit Leuten zu gehen und sich da Tipps quasi abzuholen. Aber im Endeffekt muss man dann die Dinge auch selber ausprobieren, ob es dann beim eigenen Shop funktioniert. Bei dem einen kann eine Instagram-Kampagne super funktionieren und bei dem anderen halt nicht. Da ist es dann eher TikTok, oder was ganz was anderes. Ja. Und als Einzelgründerin oder Einzelgründer hast du halt auch immer das Problem, du bist alleine, du kannst nur eins nach dem anderen machen. Ich habe an mich selber auch immer eine große Ungeduld, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht vom Fleck, ich habe so viele Ideen und ich möchte die alle umsetzen. Aber das geht halt nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt. Ja. Wir haben ein neues Produkt jetzt rausgebracht. Ich hätte gerne gehabt, dass das schon vor 3 Monaten auf den Markt kommt. Wurscht, es ist jetzt fertig. Und jetzt geht's dann den nächsten Schritt weiter. Also geduldig bleiben mit sich selber, geduldig bleiben mit der Wirtschaft. Es wird wieder einen Aufschwung geben und einfach ins Ausprobieren kommen. Ja, das wären so meine Tipps.
Jetzt musst du noch dein neues Produkt bitte verraten. Das kannst du nicht so anteasern und da nicht weiterreden.
Das neue Produkt ist ein crossmediales T-Shirt, sage ich es mal so. Es ist ein T-Shirt, das eine Geschichte mit dabei hat. Also das Motiv von PowerKids zum Thema Umwelt habe ich mit einer Hörgeschichte, mit einem Hörbuch versehen. Das heißt, man bekommt ein T-Shirt mit einem QR-Code drauf und kann sich dann die Geschichte, die diese drei Figuren, die diese drei Charaktere erleben, anhören. Cool. Und das Hörbuch gibt es auch so zum Kaufen im Shop in Kürze. Das kommt einfach aus dem Hintergrund, dass ich erfahren habe, dass die Geschichte, die Mission von PowerKids einen inklusiven und diversen Ansatz zu vermitteln, gar nicht so leicht zu vermitteln ist. Und deswegen kommt jetzt quasi die Hörgeschichte zum Erleben dazu, wo die Figuren zum Leben erweckt werden, wo die Kinder zuhören können. Und in Wahrheit geht es um eine Geschichte, wo die Kinder einen Schatz suchen in einer Stadt. Mehr verrate ich jetzt nicht mehr.
Okay, perfekt. Gibt es dazu dann schon einen Link? Wir veröffentlichen die Folge ja in Kürze. Also wenn wir das gerade aufnehmen, hört sie wahrscheinlich eine Woche später. Gibt es da das Produkt schon zu kaufen oder müssen wir noch ein bisschen warten?
Nein, das gibt es schon zu kaufen.
Gibt es schon zu kaufen. Okay, ihr findet den Link in den Shownotes, auch wenn ich den Link noch nicht habe. Sehr gut. Dann letzte Frage bezüglich E-Commerce. Wenn du nochmal ins Jahr 2020 zurückfliegen könntest und zu Beginn deines Starts zurückfahren könntest, was hättest du jetzt anders gemacht, wenn du hast jetzt gesagt, dass du ein paar Learnings gehabt mit Innovationsprozess, Shopsystem, Geduld natürlich. Was hättest du der Conny von damals gerne mitgegeben oder wie würdest du es jetzt angehen, wenn du nochmal starten würdest?
Früher anfangen, drüber zu reden. Am Anfang hatte ich auch den Zugang, quasi, ich muss meine Idee geheim halten, weil sonst klaut sie mir wer. Ich glaube, das kommt auch ganz oft vor im Gründungsprozess. Und ich habe dann schon mit ausgewählten Personen drüber gesprochen, aber ich habe dann gelernt, je mehr Perspektiven man reinkriegt, desto mehr Learnings kann man draus ziehen. Also früher mit vielen Menschen drüber sprechen. Genau, das ist eins. Und das zweite ist, man muss keine Erfinderin sein, quasi, um Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Das ist auch was, was mich lange zurückgehalten hat, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt den großen Wurf produzieren, um damit erfolgreich zu sein. Aber die meisten haben nicht von Anfang an den großen Wurf produziert, sondern es ist wirklich eine Entwicklung Schritt für Schritt, über die man sich drüber trauen muss. Ja? Man fängt an mit etwas, man lernt, man macht es besser oder man geht in eine andere Richtung. Den großen Wurf ganz zu Beginn, den haben die wenigsten. Das ist einfach eine Erfahrung, die man sich langsam erarbeitet. Und dazu muss man einfach mal anfangen und den ersten Schritt gehen.
Ich finde das so wichtig, dass du das gerade gesagt hast, mit du musst keine Erfinderin sein. Ich bin damals im Studium gesessen, habe über Innovation und sowas gelernt. Wir haben so ein Startup-Contest gemacht und wir haben nur dran gedacht, was es noch nicht gibt am Markt. Also wirklich so eine, du, vor 30 Jahren so mehr oder weniger die Nespresso-Kapsel erfunden zu haben. Also da wirklich so ein Wow, so ein Biggie, und du wartest so viel von dir selbst, dass die Menschheit nur auf deine Erfindung wartet. Und in Wirklichkeit, bei mir ist es jetzt auch, ich habe auch die Welt nicht neu erfunden, ich habe eine Online-Ausbildung in die Welt gesetzt oder ein Event gebaut oder Kindermode. Es sind manchmal nicht die riesen Big Bangs. Wir müssen jetzt kein iPhone neu erfinden und, keine Ahnung, fünffach klappbare Handys in die Welt setzen, sondern es gibt irgendwo ein Problem, das die Gesellschaft oder irgendeine Zielgruppe an Personen hat. Und du löst es einfach oder beginnst es zu lösen. Das muss ja gar nicht perfekt sein. Aber du bist die Person, die sich diesem Problem widmen wird. Und dafür wird es irgendwann mal eine Zielgruppe geben, die auch dafür Geld ausgeben wird. Dann wirst du auch deinen Unterhalt damit decken können. Ich finde das so, so wichtig, dass das mal wer sagt, dass man kein Sherlock sein muss, dass man da groß ins Unternehmertum einsteigen kann. Es gibt so viele Bereiche, in denen man unternehmerisch tätig werden kann. Und es finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch mal so auf den Punkt bringst. Cool, Conny. Dann vielen Dank mal für deine Insights in die E-Commerce-Bubble sozusagen. Wir machen wieder unseren kleinen Visionäranteil natürlich auch. Und ich hab dir schon vorab geschrieben, wir machen ein bisschen ein Fragen-Bingo. Mehr oder weniger, ich schieße dir was zu und du haust mir einfach eine Antwort raus. Das habe ich bei irgendeinem Podcast nämlich vor kurzem mitgenommen und habe mir gedacht, das will ich auch mal integrieren. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen beginnen wir jetzt mit 1, 2, 3, 4 Fragen, die ich vorbereitet habe. Auf einer einsamen Insel würdest du diese drei Dinge mitnehmen?
Einen Laptop, ein Solargerät, um damit Strom zu haben.
Schlau.
Ein Buch zur Inspiration zum Schreiben.
Zum Schreiben, okay, gar nicht zum Lesen. Ich habe mir gerade gedacht, sonst hätte ich vielleicht eher ans Kindle gedacht. Oder an einen E-Book-Reader.
Nein, ich würde gerne ins Schreiben kommen, ins Geschichtenschreiben kommen.
Okay, sehr, sehr cool.
Was mich inspiriert oder so, ja.
Okay, Laptop, Sonarpanel und Buch zum Schreiben. Okay, zweite Frage. Ein Buch, das dir ewig in Erinnerung geblieben ist.
Ja, da gibt es viele, ja, sehr viele. Eins aus meiner Schulzeit noch, wo ich immer noch die Learnings mit rumtrage, ist das Buch Malina von Ingeborg Bachmann. Das hat mich damals sehr beschäftigt, lange beschäftigt. Das war eines der ersten Bücher, wo ich auch dann Interpretationen darüber gelesen habe, weil ich mich am Anfang überhaupt nicht auskennt habe. Und es ist ein Thema, wo es halt auch um Geschlechterrollen geht. Und das hat mich damals sehr gefangen und gefesselt.
Cool, okay. Wie heißt das? Malina oder wie?
Malina, ja, von Ingeborg Bachmann.
Okay, ich werde suchen und finden. Mit dieser Person würdest du gerne in einen Kaffee trinken gehen.
Mit Patti Smith, mit der Queen of Punk.
Queen of Punk, okay. Das ist super peinlich, dass ich nicht weiß, wer das ist wahrscheinlich. Wenn ich weiß, dass mir nichts passieren könnte, würde ich Folgendes ausprobieren.
Ich würde mit meiner Familie auf den Vulkan oder zum Vulkan im Kongo, den Nyiragongo-Vulkan, genau, reisen. Das würde ich gerne sehen. Ja, der ist sehr, also die Bilder sind atemberaubend und das würde ich gern spüren. Sehr, sehr. Aber cool. Es ist sehr gefährlich.
Ich würde sagen, man schaut vielleicht kurz nach Island, dass auch ein Vulkan explodieren kann oder mehr oder weniger eruptieren, glaube ich, sagt man da dann. Entsprechend, dass es nicht nur mit schönen Bildern manchmal über die Welt geht. Perfekt, das waren auch schon die vier Fragen. Conny, vielen Dank für deinen Einsatz, auch so in deinem Weg der Selbstständigkeit und in dein Unternehmertum. Voll schön, da mal mit dir so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt zu haben. Du hast sehr viel mitgenommen, dass du auch einfach sehr geduldig, also die Geduld selbst erst gelernt hast mit dir, mit allem, mit dem, was so rundherum passiert, Prozesse professioneller aufgesetzt hast über die Jahre und jetzt mittlerweile auch dich immer mehr erdest in dem, was du tust. Und das spürt natürlich auch deine Brand oder beziehungsweise ich merke, dass man es dir ansieht, dass du viel gefestigter bist in dem, was du jetzt tust. Und das finde ich mega, mega schön. Wenn man sich jetzt denkt, boah, die Conny ist richtig cool, mit der mag ich auch in Kontakt kommen und ich mag auch ihre Produkte kaufen. Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Wo bist du so überall aktiv?
Auf LinkedIn, auf Facebook, Instagram. Also da gibt es überall zur Cornelia Eigenberger einen Account und natürlich zu PowerKids auch auf Facebook und auf Instagram. Also gerne mich anschreiben oder auch per E-Mail an cornelia@powerkids.com. Du kannst dann eh alles auch in den Shownotes verlinken. Gerne bei Fragen einfach melden. Ich habe mich sehr gefreut, Teil von dem Podcast zu sein und mit dir da zu plaudern. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.
Baba.
Das war eine weitere Folge mit einer Gründerin aus Österreich im Bereich E-Commerce, der lieben Conny. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du selbst auch mal was dazu beitragen möchtest, melde dich gerne bei uns. Alle Infos dazu findest du wie gewohnt in den Shownotes. Sollte dir die heutige Folge gefallen haben, teile gerne wieder diese Folge mit deinen Freunden, Familien und Bekannten, bewerte uns mit 5 Sternen und tu was für dein Karma. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns in 14 Tagen wieder, in dem Fall dann mit Anna Horvath, wo wir über das Thema sprechen, ob man sein Marketing selbst machen soll oder auslagern soll. Bis dahin, alles Liebe und bye bye.